You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Willkommen zu den Antifa News für den 25. Januar 2024. Heute blicken wir unter anderem zurück auf das vergangene Wochenende. Es haben bundesweit über 1,5 Millionen Menschen in über 114 Städten gegen Faschismus und die AfD demonstriert. Eine frohe Botschaft, wie ich finde, dennoch kein Erfolg, auf den man sich ausruhen sollte. Deshalb gibt es natürlich heute wieder die Veranstaltungshinweise, um euch weiterhin anzutreiben, zu demonstrieren, euch zu organisieren und euch natürlich auch zu informieren. Dabei wollen wir nämlich auch helfen. Deshalb bieten wir euch diese Woche eine ausgelesene Auswahl an Kurzmeldungen mit viel Wichtigem. Und auch diese Woche möchten wir an die Opfer rechter Gewalt erinnern, die seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Doch zuerst werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen beim Rondenbarg-Prozess. Gerichtsprozesse und Strafen kommen oft erst lange nach Demonstrationen und politischen Aktionen. Aber die 6 Jahre nach dem vorgeworfenen Tatzeitpunkt, nämlich die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg, ist doch selten. Aktuell läuft der Prozess in Hamburg rund um eine Demonstration, die am Rondenbarg stattfand.
Die Staatsanwaltschaft fordert eine Distanzierung von Gewalt bei Demonstrationen, wo man natürlich sagen muss, ja, den Angeklagten wird ja noch nicht einmal vorgeworfen, Gewalt ausgeübt zu haben. Und vor dem Hintergrund dann dort nochmal explizit sich distanzieren zu müssen, finden wir einfach auch tatsächlich ein bisschen seltsam, müssen wir sagen. Aber wir werden erstmal darüber sprechen.
Diese Distanzierung fordert die Staatsanwaltschaft nun im Rahmen des Rondenbarg-Verfahrens am Landgericht in Hamburg. Und zwar im Zusammenhang mit einer niedrigen Geldzahlung für die komplette Einstellung des Verfahrens. Damit würde der seit langem vorbereitete Prozess, der seit dem 18. Januar dort verhandelt wird, ein jähes Ende bekommen, wenn sich die Verteidigung auf diese Auflagen zur Einstellung einlässt. Eine Entscheidung, die noch ansteht, wie hier der Verteidiger Adrian Wedel erklärte. Bei dem Rondenbarg-Verfahren wird 6 Menschen vorgeworfen, im Rahmen der Proteste gegen den G20-Gipfel, der 2017 in der Hansestadt Hamburg stattgefunden hatte, schweren Landfriedensbruch begangen zu haben. Die Besonderheit: konkrete Tathandlungen sei das bloße Mitlaufen auf der Demonstration gewesen. Keine konkreten Straftaten, die den Personen zulaste gelegt werden. Das ist ein juristischer Angriff auf das Versammlungsrecht, bei dem das Gericht zu erkennen gab, dass sie das so auch nicht einsehen. So hat das Gericht klargemacht,
dass nach aktuellem Stand, nach so der ersten Beurteilung, diese ganzen schwerwiegenden Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vom Gericht schon nicht mehr geteilt werden, sondern das Gericht sagt am Ende, geht es vielleicht noch um einen einfachen Landfriedensbruch, und wenn überhaupt, dann geht es auch nicht mal mehr darum, ob die Angeklagten da wirklich Strafen zu befürchten haben, sondern tatsächlich um diese von der Staatsanwaltschaft angestrebten Änderungen der Rechtsprechung.
Das ist der aktuelle Stand nach nur 2 Gerichtsterminen. Offen bleibt, ob sich die Angeklagten auf die Einstellung unter Auflagen einlassen. Eine Entscheidung wird es bis zum 8. Februar geben. Sonst wird am 8. Februar der Prozess weitergehen. Bei dieser Entscheidung wird nun also abgewogen, ob die Auflagen tragbar sind, dafür, dass es auf keinen Fall zur Verurteilung kommt, oder ob es nicht sinnvoller ist, mit Blick auf zukünftige Demonstrationen diesen Prozess zu Ende zu führen. Denn die Tragweite der Konstruktion der Staatsanwaltschaft ist immens, wie der Rechtsanwalt Adrian Wedel aufzeigt.
Wir sehen es am Ende tatsächlich so, dass der Prozess dazu dienen soll, es weiter gefährlicher zu machen, an Demonstrationen teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft will schlicht und einfach versuchen, dass man in Zukunft befürchten muss, für alles haftbar gemacht zu werden, was in einer Demonstration passiert. Das heißt, gehe ich jetzt auf eine Demonstration, ich weiß selbst nicht, was dort passiert. Wenn da irgendwas passiert, muss ich damit rechnen, dafür bestraft zu werden, was andere machen oder vielleicht auch nicht mal machen müssen, sondern was am Ende dann die Sichtweise ist, was sie gemacht haben. Also einfach mit so einer Unsicherheit leben, was natürlich dazu führt, dass sehr viele Personen, gerade auch die sich in einem unsicheren Lebensstatus, Aufenthaltsstatus oder Arbeitsstatus befinden, davon abgehalten werden, politisch aktiv zu werden. Das ist natürlich ein harter Einschnitt für das politische Versammlungsrecht insgesamt.
Das soweit der aktuelle Stand zum Rondenbarg-Verfahren. Bei den Solidaritätskundgebungen vor dem Gericht beteiligten sich viele Menschen. Sollte der Prozess also weitergehen, wird wieder zu Kundgebungen vor dem Gericht aufgerufen werden. Und jetzt geht's weiter mit den Kurzmeldungen. Der erste Prozess zu dem Pogrom von Chemnitz von 2018 wurde mit einem Vergleich von 1.000 Euro eingestellt. Das Verfahren gegen die drei Rechten, die sich seit Dezember 2023 in Chemnitz vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch verantworten mussten, wurde nach 8 Verhandlungstagen gegen eine Geldauflage von 1.000 Euro eingestellt. Die drei standen vor Gericht, weil ihnen eine Mittäterschaft bei den Angriffen auf People of Color und GegendemonstrantInnen im Rahmen der Pogrome in Chemnitz 2018 vorgeworfen wurde. Der vorsitzende Richter erkannte zwar an, dass es am Abend des 1.9.2018 zu Straftaten in der Chemnitzer Innenstadt kam, betonte aber, dass es kein Gesinnungsstrafrecht gebe und das Verfahren deshalb eingestellt werden würde. Im Plädoyer des Richters wurde zu keiner Zeit auf die politische Dimension oder die schwerwiegenden Folgen für Betroffene verwiesen. ZeugInnen hatten unter anderem unabhängig voneinander ausgesagt, dass die Täter teilweise bewaffnet waren. Nebenklagevertreter Onur Ozatar sprach von schlampigen Ermittlungen und teilnahmslosen Richtern. Es sei ein fatales Signal an die Betroffenen rechter Gewalt, dass die Vollstrecker rassistischer Betreibungsfantasien völlig straffrei ausgehen. In Zusammenhang mit den rechten Ausschreitungen in Chemnitz 2018 waren 2 Personen eindeutig identifizierbar, deren Prozesse noch ausstehen. Die Burschenschaft Markomania Wien gibt aufgrund einer Recherchepublikation der antifaschistischen Kampagne Völkische Verbindungen kappen ihre Auflösung bekannt. Die Kampagne hat ihre Recherchearbeiten 2019 gestartet. Die Publikationen setzen die rechtsradikalen Burschen immer wieder unter Druck, bis schließlich Ende 2023 die Bekanntgabe der Auflösung folgte. Dennoch sind die ehemaligen Wiener Makromannen immer noch tätig und vernetzt. So baut beispielsweise Alexander Salomon inzwischen seit einigen Jahren eine rechtsradikale Schülerschaft in Dresden auf. Linus Ammer, auch ehemals Wiener Makromann, widmet sich nun seinem völkischen Bücher- und Spieleverlag, dem Albrecht Verlag. Das Programm des AfD-Parteikonvents am 27. Januar im thüringischen Suhe ist bekannt geworden. Bei dem Treffen handelt es sich um einen wichtigen Termin, da die Spitzen der Bundesparteien zusammenkommen. Unter anderem soll besprochen werden, welche Finanzmittel bewilligt werden sollen. Im Fokus der Finanzierungspläne stehen dabei vor allem die Bundesländer, in denen dieses Jahr Landtagswahlen stattfinden. Der Landesverband Brandenburg beantragt so zum Beispiel ein Darlehen von über 10.000 Euro. Der Landesverband Sachsen eines über 400.000 Euro. Für eine Anti-GEZ-Kampagne werden 30.000 Euro gefordert. Weiter sind für ein Klageverfahren des Landesverbands Sachsen-Anhalt gegen das dortige Landesamt für Verfassungsschutz 50.000 Euro eingeplant zu beantragen, da der Geheimdienst den gesamten Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Diese Beschlüsse zeigen auf, wohin die Gelder aus der staatlichen Parteifinanzierung fließen werden und welche Schwerpunkte die AfD in den kommenden Monaten setzen wird. Außerdem soll beim Konvent der AfD über die Causa Halemba gesprochen werden. Dieser wurde bei einem Landparteitag bereits aufgefordert, sein Mandat als Abgeordneter im Landtag niederzulegen. Halemba gewann bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober 2023 ein Landtagsmandat, aber steht wegen seiner Mitgliedschaft in der rechtsradikalen Burschenschaft Teutonia Prag in der Kritik. Gegen Halemba laufen außerdem strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Landgericht Würzburg hat den Haftbefehl gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Zu dieser Entscheidung kam das Landgericht, da nun Beweise ausreichend gesichert seien und man davon ausgehen könne, dass Halemba keine Zeugen beeinflussen oder Beweise manipulieren kann. Der Verdacht auf Volksverhetzung besteht dabei weiterhin. Halemba war Ende Oktober letzten Jahres festgenommen worden, aufgrund eines ausgerufenen Haftbefehls im Zuge der Ermittlungen gegen ihn. Bei den Wahlen der RichterInnen für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof haben die CSU und die Freien Wähler für einen AfD-Kandidaten gestimmt. In Bayern fanden gestern für den Verfassungsgerichtshof die Wahl über die 15 nicht berufsmäßigen RichterInnen und deren StellvertreterInnen statt. Diese ergänzen den Gerichtshof zusätzlich zu den 22 BerufsrichterInnen. Die zu wählenden Kandidatinnen werden von Parteien nach entsprechendem Anteil im Landtag ausgewählt. Demnach sollte dieses Mal auch die AfD 2 Kandidatinnen entsenden. Im Vorfeld hatten Grüne und SPD Bedenken gegen die beiden AfD-Kandidaten geäußert und wollten gegen die aufgestellte Liste der Kandidatinnen stimmen. Bei der Wahl ist es nur möglich, für die gesamte Liste zu stimmen oder gegen die gesamte Liste zu stimmen. Die regierenden Parteien CSU und Freie Wähler sahen nach eigener Aussage keinen Grund, mit Nein zu stimmen, obwohl einer der Kandidaten unter anderem bei der versuchten Erstürmung des Reichstags in Berlin dabei war. Das sächsische Justizministerium rechtfertigt Hausdurchsuchungen bei freien Journalisten in Halle. Mitte Dezember 2023 hatte das sächsische Justizministerium eine Hausdurchsuchung bei einem freien Journalisten durchgeführt, da dieser bei den Protesten nach der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren in Leipzig Fotos von Brandsätzen gemacht hatte, welche Demonstrierende auf die Polizei geworfen haben sollen. Die Staatsanwaltschaft gelang mit dieser Hausdurchsuchung an unveröffentlichte Fotos, welche sie im Rahmen ihrer Ermittlungen gegen Demonstrierende auswerten. Unveröffentlichtes Material von JournalistInnen als Beweismaterial gegen Dritte zu verwenden, ist jedoch nicht rechtens, da JournalistInnen laut Strafprozessordnung ein Zeigungsverweigerungsrecht haben, um ihre Quellen zu schützen, auch wenn sie über Strafbares berichten. Auf dieses Recht bezog sich der Journalist bei der Hausdurchsuchung auch, welches jedoch nicht von der Staatsanwaltschaft berücksichtigt wurde. In einer Anfrage an das sächsische Justizministerium, ausgehend von der Landtagsabgeordneten der Linkspartei Juliane Nagel, mit der Frage über die möglichen Konsequenzen im Hinblick auf die Hausdurchsuchung, antwortete das sächsische Ministerium, dass es keinen Grund sieht, Konsequenzen zu ziehen oder das beschlagnahmte Material wieder zurückzugeben, da die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung als gültig ansieht, auch wenn der Betroffene einen von den Innenministerien offiziell anerkannten Presseausweis vorzeigen konnte. Diesen hatte die anwesende Anwältin mit den Worten »Kennen wir nicht« betitelt. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, kam es am vergangenen Wochenende bundesweit zu Demonstrationen gegen Faschismus und die AfD, eine Protestwelle, welche auch weiterläuft. Das wollen wir als Anlass nehmen, noch etwas genauer auf die Hintergründe und die Perspektiven für die Protestbewegung einzugehen.
Aachen 10.000, Ansbach 1.800, Augsburg 1.000, Baden-Baden 2.000. Bamberg 6.000, Berlin 350.000.
Lautstark und motiviert. So klang das vergangene Demonstrationswochenende auch in Halle, wo rund 16.000 Menschen auf die Straße gegangen sind.
Am Tag selbst gab es unglaublich viele glückliche Gesichter. Es gab bei vielen Leuten Tränen in den Augen vor Rührung, weil das Bilder waren, die wirklich noch eigentlich Stunden vorher unvorstellbar waren. Also zum Beispiel die Bilder vom Riebeckplatz. Nicht nur, wenn man sieht, wie die Magdeburger Straße voll ist, also man sieht diese Menschenmassen. Aber dazwischen zu stehen und zu sehen, was das für eine, also wirklich für eine bunte, breite Menge an Leuten waren, die dort angefangen haben zu tanzen, die wirklich mit sehr fantasievollen Schildern und Slogans und sowas dabei waren. Und das finde ich total wichtig, auch in Blick auf die anderen riesigen Demos, die ja teilweise noch 10-mal größer waren, wie unglaublich friedlich und entspannt die Stimmung war. Sehr entspannt, sehr deutlich. Alle Redebeiträge, alle Sprechchöre waren trotzdem jetzt nicht irgendwie wischiwaschi und irgendein Hippie-Kram, sondern es war wirklich klar und es war klar, worum es geht. Aber das Ganze mit einer entspannten Atmosphäre bei Minusgraden, ich hätte mir diese Bilder und diese Atmosphäre wirklich vorher nicht vorstellen können.
Das berichtet Thorsten vom SprecherInnenkreis von Halle gegen Rechts von der Demonstration am 20. Januar in Halle. Das Bündnis Halle gegen Rechts, die die Demonstration in Halle organisiert haben, hatten im Voraus der Demonstration mit 500 bis 1000 Menschen gerechnet. Dass die Erwartungen der OrganisatorInnen bei weitem übertroffen wurden, war nicht nur in Halle ein Phänomen. Überall im Land gingen viel mehr Menschen auf die Straße als vorher erwartet. Thorsten hat einen Erklärungsansatz dafür, woran das liegt.
Gerade in den Medienberichten haben relativ viele Leute gesagt, ich bin sonst nie bei Demos, ich gehe jetzt hin. Und das zeigt ja offensichtlich, dass sich aus diesen Korrektivrecherchen, die für Leute, die sich länger damit beschäftigen, wirklich nichts Neues waren. Aber in der Form, auch in der Aufarbeitung der Recherchen und wahrscheinlich wirklich so ein Stück weit angestoßen dadurch, dass irgendwo jemand angefangen hat. Das Spannende ist, ich habe kurz nach der Recherche, bei Twitter, glaube ich, noch einen Post gelesen, wo bleiben eigentlich die Großdemos jetzt? Also so eine Forderung, die man zu jeder Zeit hätte stellen können und huch, sind sie plötzlich da. Niemand hat das erwartet. Das heißt, offensichtlich haben jetzt Leute für einen Moment begriffen, es geht da nicht mehr um, mag ich jetzt eine rote oder eine blaue Farbe oder was weiß ich, sondern es geht wirklich explizit um die Demokratie. Wir haben gerade eine extrem rechte Partei, die in der Tradition extrem rechter Organisierungsversuche in den letzten Jahrzehnten steht, die tatsächlich in vielen Bundesländern und auch darüber hinaus eine reale Machtperspektive hat. Und wenn das passieren sollte, das ist, glaube ich, jetzt anhand dieser Ereignisse vielen Leuten klar geworden, dass es sie betrifft.
Bergisch Gladbach 1.500, Bielefeld 4.000, Bochum 13.000. Bonn 30.000. Bottrop 2.500.
Die Frage ist tatsächlich, jetzt als jemand, der sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt und Bündnisarbeit macht und versucht, politische Bildung zu machen, warum gerade jetzt? Warum sind die Leute nicht vorher aufgewacht? Wo waren die an anderen Stellen? Das ist schwierig. Ich glaube, die Frage muss man sich auch stellen. Vielleicht, also auch mit Hinsicht darauf, wie kann das jetzt weitergehen? Gleichzeitig bedeutet es aber natürlich erstmal einen unglaublichen Erfolg. Das kann man nicht anders sagen. Wenn zu so einer Demonstration aus Anlass so einer Recherchen so viele Leute auf die Straße gehen, heißt das offensichtlich, warum auch immer, hat es jetzt Leute bewegt, auf die Straße zu gehen. Es ist sowas, es fühlt sich so an, als wäre das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das ist gut, das ist absolut richtig und positiv und toll, dass das so viele Leute jetzt für sich offensichtlich mit sich persönlich verbinden. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? So, es kann jetzt nicht jede Woche so eine große Demo geben, auch in anderen Orten nicht, aber es gibt Möglichkeiten anzuknüpfen.
Über diese Möglichkeit der Anknüpfung hat sich Halle gegen Rechts in den letzten Tagen Gedanken gemacht. Was aus diesem Brainstorming entstanden ist, das erklärt Niklas vom Sprecherinnenkreis von Halle gegen Rechts.
Unter anderem soll es ein offenes oder mehr oder weniger offenes Treffen geben, wo sich Leute kennenlernen können, wo Leute auch das Bündnis kennenlernen können, gucken können, was für Arbeit gibt es, was für Arbeitskreise, wie kann ich mich irgendwie einbringen. Und dann natürlich auch dieses jetzt erstmal auf die Straße gehen, umgemünzt werden soll in langfristiges Engagement. Gerne bei uns, gerne glaube ich auch bei vielen anderen Institutionen. Und was am Ende immer bleiben soll, ist das auch einfach solidarisch im Alltag sein, im Alltag den Mund aufmachen und gerade rechten Organisationsversuchen immer wieder zu widersprechen.
Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus!
Bündnisse wie Halle gegen Rechts versuchen also aktuell, Menschen, die während den Demonstrationen aktiv geworden sind, abzuholen und dazu zu ermutigen, langfristig aktiv zu bleiben. Die Größe der Proteste führt nämlich auch dazu, dass die neue Rechte sich angegriffen fühlt. So interpretiert Thorsten vom Sprecherinnenkreis von Halle gegen Rechts die Reaktion aus der AfD auf die Proteste. Das äußert sich unter anderem dadurch, dass sie das Video- oder Fotomaterial von den Demonstrationen, welches in der Berichterstattung verwendet wurde, leugnen. Außerdem reproduzieren sie die Falschbehauptungen, dass die Teilnehmenden für ihre Teilnahme an den Demonstrationen bezahlt wurden. Auch Niklas vom Sprecherinnenkreis von Halle gegen Rechts weist diese Falschbehauptungen klar zurück.
Ich glaube erstmal, dass Verschwörungsideologen lügen. Das ist jetzt nichts Neues, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, 16.000 Menschen können sich sehr sicher sein, dass 16.000 Menschen auf der Straße waren, weil sie irgendwie dabei waren. Und zum anderen würde ich in Frage stellen, wie weit man da überhaupt drauf eingehen soll, wenn sie jetzt versuchen, sich das so schön zu reden, dann könnt ihr das gern für sich machen. Ich glaube, für uns ist sehr, sehr deutlich, dass da über 16.000 Menschen am Samstag auf der Straße waren und dass auch Faktenchecker gerade massiv unterwegs sind, auch bei uns schon angerufen haben und nochmal gefragt haben, dass die Polizei, die jetzt nicht gerade eine Behörde ist, die irgendwie solche Demozahlen gerne hochrechnet, da auch sehr, sehr deutlich ist. Ich glaube, das zeigt sehr deutlich, was die Realität ist, nämlich dass gerade sehr, sehr viele Menschen gegen Rechtsextreme auf die Straßen gehen.
Diese gemeinsame Grundhaltung versucht die Rechte mit ihren Falschbehauptungen zu untergraben. Doch davon sollte sich niemand einschüchtern lassen. Klar ist, nur durch das jetzt aktiv bleiben kann ein zivilgesellschaftliches Zeichen gegen rechte Vertreibungspläne und die Bedrohung der Demokratie gesetzt werden und politische Konsequenzen eingefordert werden. Dass gerade jetzt die Zeit für eine Veränderung ist, bekräftigt Thorsten vom Sprecherinnenkreis von Halle gegen Rechts.
Geschichte ist änderbar. Also das, was die Wahlen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden, sind erst dann entschieden, wenn gewählt wurde. Und wie es weitergeht, entscheidet sich sozusagen daran, wie viele Leute sich engagieren. Und Menschen darin zu ermutigen, das ist ja das, was wir schon immer versuchen. Aber das ist jetzt natürlich nochmal ein anderer Stand. Das ist sozusagen so eine Aufgabe, Leute darin weiterhin zu bestärken, zu sagen, diese Demo jetzt in Halle oder die Demos darüber hinaus sind großartig und ein wichtiges Zeichen. Aber die Arbeit muss weitergehen. Organisiert euch, denkt an eure Mitmenschen, seid im Umfeld solidarisch und auch im Alltag.
Braunschweig 20.000, Bremen 50.000, Bretten 200, Buxtehude 2.500, Castrop-Rauxel 1.500, Celle 4.500.
Ihr hörtet Stimmen zu den laufenden Protesten gegen die AfD und gegen den Faschismus, die derzeit in der Bundesrepublik stattfinden. An dieser Stelle wollen wir nun hier in den Antifa-Nachrichten für den 25. Januar an die Opfer rechter Gewalt erinnern. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Oleg Walger. Am 20. Januar 2004 wurde Oleg Walger in Gera von 4 rechten Jugendlichen ermordet. Vor der tödlichen Attacke konsumierten Täter und Opfer gemeinsam Alkohol. Nach einem Streit locken die Täter das Opfer in ein nahegelegenes Wäldchen. Dort wird Oleg Walger von den Tätern zu Tode getreten und geschlagen. Die Haupttäter werden wegen Mordes zu Jugendstrafen von 9 und 10 Jahren verurteilt. Das Gericht sprach zwar von einer menschenverachtenden Gesinnung, die in der Tat zum Ausdruck komme, trotzdem ist Oleg Walger staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Kerstin Winter. Am 22. Januar 1993 wird Kerstin Winter in Freiburg durch eine Paketbombe ermordet. Sie war Antifaschistin und Krankenschwester in Ausbildung. Laut Rekonstruktion war es Absender des Pakets Mordrim und die fiktive Freiburger Silberstraße 100 angegeben. Kerstin Winter wurde zuvor mehrfach von Neonazis verbal bedroht. Die Polizei ermittelte aber vor allem in der linken Szene und in ihrem Umfeld. Am 29. Januar 1993 wurde Kerstin Winters Partner als mutmaßlicher Täter verhaftet. Obwohl einige Indizien für ihn als Täter sprachen, erweisen sich die Verdächtigungen als unhaltbar. Darauf wurde der Verdächtige aus der Haft entlassen. Kerstin Winters Ex-Partner wird daraufhin verdächtigt. Das Landgericht verurteilt am 3. März 1994 den Ex-Partner. Bei der Ermordung Kerstin Winters handelt es sich um einen Verdachtsfall. Die Tat selbst wurde vom Gericht nicht als rechtsmotiviert anerkannt. Wir erinnern an Mario Jödicke. Am 24. Januar 1993 wurde Mario Jödicke bei einer Auseinandersetzung während einer Heavy-Metal-Party in Schlottheim erstochen. Jödicke gehörte zu einer Punkergruppe. Die Punkergruppe geriet bei einer vorherigen Veranstaltung mit dem Sicherheitspersonal in eine Auseinandersetzung. Bei der späteren Party kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Mario Jödicke wird von einem der Sicherheitsleute erstochen. Der Täter wird vor Gericht freigesprochen. Laut Gericht habe es sich bei der Tat um Notwehr gehandelt. Bis heute ist die Ermordung Mario Jödickes nicht als rechtsmotiviert anerkannt. Die Opferberatungsstelle ESRA fordert bis heute eine staatliche Anerkennung Mario Jödickes als Opfer rechter Gewalt. Sie führt zu dem Fall an, dass insbesondere in den 1990er Jahren Taten oftmals aufgrund nachlässiger Ermittlungen entpolitisiert wurden und deswegen die Tatmotive unzureichend Berücksichtigung fanden.
Und zum Schluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Zwar ist das Wochenende vorbei, wo sicherlich viele von euch gegen rechts auf der Straße waren, aber die Demos gehen bundesweit in den nächsten Wochen in über 160 Städten weiter. Die Orte und Termine findet ihr unter zusammen-gegen-rechts.org und unter demokratim.org. Heute findet im soziokulturellen Zentrum Frauenkultur Leipzig in der Windscheidstraße 51 ein Vortrag »Feministische Widerstandspraktiken zwischen Theorie und Praxis« statt. Von 19 bis 20:30 Uhr könnt ihr Jördis Grabo vom Institut für Diversitätsforschung in Göttingen zuhören und anschließend mit ihr ins Gespräch kommen. Sie stellt die Fragen nach gesellschaftlicher und sozioökonomischer feministischer Transformation, Bedeutung von emanzipatorischen Praktiken im Alltag und berichtet unter anderem darüber, wie sich feministischer Widerstand konstruiert. Im Frauenzentrum in der Windscheidstraße 51 könnt ihr heute 19 Uhr dem Vortrag »Feministische Widerstandspraktiken zwischen Theorie und Praxis« lauschen. Die offene anarchistische Vernetzung Leipzig lädt zum Soliba-Abend Freiheit für Benny heute am 25.01. ab 19 Uhr in der Eisenbahnstraße 125 in Leipzig ein. In Solidarität mit Benny, welcher in der JVA Leipzig in U-Haft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, am Tag X im Antifa-Ost-Verfahren einen Brandsatz auf eine Einheit Bullen geworfen zu haben. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag. Der Fall von Benny reiht sich ein in die sich Jahr für Jahr verschärfenden Repressionsmaßnahmen in Leipzig. Am 27. Januar, vor 79 Jahren, wurde das KZ Auschwitz durch Einheiten der Roten Armee befreit. Der 27. Januar ist der internationale Gedenktag an die Opfer des Holocaust und seit 1996 in Deutschland Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Am Samstag, dem 27. Januar, wird es ab 18 Uhr eine Kundgebung »Nie wieder ist jetzt« auf dem Marktplatz in Halle, genauer vor dem Ratshof, geben. In Leipzig beginnt um 15 Uhr die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt am Denkmal für die Opfer des Massakers von Abtaundorf in der Teglaer Straße, Höhe Heiterblicksstraße. Auch in Berlin wird am Samstag, dem 27. Januar, eine Kundgebung am Löperplatz veranstaltet, um den Opfern des deutschen Faschismus zu gedenken. Am Ehrenmal für die Opfer des Faschismus am Löperplatz wird die Kundgebung ab 14 Uhr stattfinden. Das sind nicht die einzigen Veranstaltungen zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust. Informiert euch über weitere Termine in eurer Stadt, über übliche Kanäle, beispielsweise über die lokalen Ortsgruppen der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die Föderation Klassenkämpferische Organisation ruft am 27. Januar zur Demonstration auf, gegen die Repression gegen Geflüchtete, gegen Asylverschärfung und GEAS-Reform. Treffpunkt ist 14 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in Leipzig. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 25. Januar 2024. Kompakt, informativ und vielseitig wie immer, hoffe ich. Und ich wünsche euch eine angenehme Restwoche und viel Kraft für die anstehenden Demonstrationen. Ciao! You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?